Wir lesen nun die restlichen Verse von Vers 12 ab, noch aus dem Kapitel 1. Samuel 11. Da sprach das Volk zu Samuel: Wer sind die, die gesagt haben, sollte Saul über uns herrschen? Gebt sie her, die Männer, dass wir sie töten. Saul aber sprach, er solle an diesem Tag niemand sterben, denn der Herr hat heute Heil gegeben in Israel. Samuel sprach zum Volk: Kommt, lasst uns nach Gilgal gehen. Wo liegt denn Gilgal? Das liegt bei Jericho. Das war der erste Punkt, wo die Israeliten nach dem Durchgang das Denkmal zur Güte Gottes aufgerichtet haben. Leider von den Archäologen noch nicht ausgegraben. Da kann man sich noch die Spuren verdienen, wenn junge Leute unter uns da sind. Man weiß, wo es liegt, und man könnte sicher noch viel finden von den Denksteinen des Durchzugs durch den Jordan. Lass uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal, und sie machten Saul dort zum König vor dem Herrn in Gilgal und opferten Dankopfer vor dem Herrn. Saul aber und alle Männer freuten sich dort gar sehr. Es gibt so viel Deprimierendes, bei Ihnen auch. Da hoffe ich, dass Sie, oder da freue ich mich, dass ich Ihnen heute Positives sagen kann, gute Nachricht bringen kann. In einer Welt, in der so viel Schlimmes und Trauriges passiert, da lässt Gott uns wunderbare und herrliche Erfahrungen machen, seiner Durchhilfe, seiner Macht, seines Beistandes. Man versteht ja nie, warum es Menschen gibt, die haben Angst vor Gott. Sie schon erlebt in ihrer Nähe, die haben Angst. Wie sagt man, wie der Teufels Weihwasser fürchtet, so fürchten die Gott. Die haben Angst, wenn sie zu Gott kommen oder wenn sie sich für Jesus entscheiden müssen, dann würde ihr Leben verkümmern, dann würde die Freude aufhören, dann müssen sie wie in ein dunkles Loch hinein, da würde ihnen etwas weggenommen, da würden sie schwach gemacht. Und sie wissen doch, wie das so die Meinung von vielen Menschen ist, aber es ist ja genau umgekehrt. Wer gibt unserem Leben Mut? Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mehr her? Also ich weiß nicht, wie die Menschen ohne Gott leben können. Woher hat man Zuversicht als von Gott? Woher hat man Kraft als von ihm? Woher kommt die Freude von ihm? Das ist doch unsere Erfahrung. Jetzt mache ich ja auch immer wieder mit meinen Gesprächen, die ich so führe, bei meinen Besuchen hin und her, die Erfahrung, dass Leute dann sagen, so ganz mitleidig, herablassend: Ach, wissen Sie, ich habe gar keine Zeit für Gott. Ich habe so viel zu tun, ich habe einen wichtigen Beruf, wissen Sie, ich stehe in einer hohen Position, ich habe was zu leisten. Ja, wie? Ist denn Gott nur für die Taugenichtse da, für die Faulpelze, die auf dem Liegestuhl sitzen? Das ist ja die Volksmeinung. Wenn ich mal irgendwann im Ruhestand nichts zu tun weiß, kann ich mich auch um Gott kümmern. Wir wollen es heute für uns mal wieder ganz klar machen. Je schwieriger, komplizierter, größer die Aufgaben sind, die uns Gott stellt, umso mehr können wir sie nur bewältigen mit dem lebendigen Gott. Wer auf ihn vertraut, der erfährt seine Hilfe. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und gerade, ich denke, so viele von Ihnen, die in ganz schwierigen Verpflichtungen drinstehen, die sagen, ich kann ohne Gott gar keine Minute meines Lebens mehr bewältigen. Ich kann das gar nicht mehr. Ich will jetzt aber auch zu denen von Ihnen reden, die heute Morgen beschwert und belastet sind. Sie drücken Sorgen und sie kriegen sie nicht los. Sie kreisen mit ihren schwermütigen Gedanken immer wieder drumherum und sagen, wie wird das alles werden? Sie können das nur auf Gott werfen. Er sorgt für sie. Und wie wunderbar er sorgt. Und jetzt wollte ich Ihnen alle die großen Gottesverheißungen zurufen. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Mir wird das immer wieder so groß, wenn ich an den Krankenbetten stehe oder selbst miterleben muss, wie Menschen im Sterben zerbrochen werden. Ich weiß nicht, wie Menschen ohne einen Heiland sterben wollen. Vielleicht einfach besinnungslos, wie ich sage, ich will gar nicht drüber nachdenken, das kann sein. Wenn alle unsere Kraft zerbrochen wird, und dann darf ich das hineinrufen, Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben, der den Tod zerbricht, der die Schlüssel der Hölle und des Todes hat. Die Welt hat ja nichts anderes daneben zu bieten, gegen die Offenbarung des lebendigen Gottes in seinem Wort. Und ich verstehe nicht, wie es Menschen gibt, die ohne eine ganz feste Glaubensbeziehung mit dem lebendigen Gott leben können. Und wenn sie es in ihrem Leben noch nie festgemacht haben, machen sie es heute fest. Und nicht bloß beim Tod, ich darf ein anderes Beispiel nehmen, wenn ein Mensch in Schuld gekommen ist, durch irgendetwas, was es auch sein mag, werden sie erleben, dass ihre besten Freunde sie verlassen. Niemand hat Verständnis. Auch die Gesellschaft, die Öffentlichkeit, alle haben nur noch einen Fußtritt für den, der schuldig geworden ist. Alle brechen den Stab. Beim Judas ist das so bezeichnend, als der zum Hohen Rat nochmal ging, zu den geistlichen Führern Israels, und haben gesagt, ich habe Unrecht getan. Da war keiner, der ihm helfen konnte, selbst wo er bußbereit war. Da haben sie alle gesagt, typisch, das ist menschlich, da siehe du zu, da musst du selber damit fertig werden. Das ist die Antwort der Gesellschaft. Nur das Evangelium gibt dem Schuldbeladenen eine Antwort. Und was für eine? Gehe hin im Frieden. Der Herr hat vergeben, ausgelöscht, weggetan. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Ich wollte gerade so weiterreden, was das heißt. Mit Gott leben. Anders kann ich mir dieses irdische Leben überhaupt nicht mehr vorstellen. Da muss einer schon sehr oberflächlich leben, wenn er das bewältigen will. Ohne klare, feste Glaubenshingabe an Jesus. Und das wird uns auch heute an dieser Geschichte deutlich. Das ist eine Siegesgeschichte. Da wird erzählt, man kann mit Gott großartige Erfahrungen machen. Da wird etwas, was man vorher sich nie ausdenken kann, möglich. Mein erster Punkt, wie hoffnungslos ist doch diese Welt. Sollen Sie nicht Angst haben, dass ich Ihnen diese Welt vermiesen will, wie man so schön sagt. Ich lebe ja auch ganz gern. Ich lutsche gern Eis und ich freue mich am Urlaub und ich habe gern die Gemeinschaft mit netten Menschen. Das Leben kann ja so schön sein. Aber das Leben kann auch sehr hoffnungslos sein. Heute Morgen bloß um 8 Uhr die Nachrichten aufgedreht. Der erste Halbsatz und dann habe ich zugedreht. Ich kann es gar nicht mehr hören. Das Elend der leidenden Menschen im Balkan geht weiter. Wie hoffnungslos ist die Welt. Jetzt keine Sorge, ich will heute Morgen nicht politisieren, aber darf ich so ein bisschen weiterspinnen? Die armen Bosnier, die hofften ja bloß ein bisschen auf was? Auf die Solidarität. Und da wurden ja große Bekenntnisse gemacht, wie man den armen Bedrängten beisteht in der Welt. Brauchen Sie sich gar nicht sorgen, selbst wenn Amerika noch 3-4 Raketen schießt, aber die sind verkauft und verraten. Wenn Erdöl wäre, dann wären alle da. Dann wären alle solidarisch. Das ist ja so ein Traumwort unserer Welt, Solidarität. Alle Menschen dieser Welt stehen zusammen. Sie müssen mal beobachten, die Welt hat immer solche Traumbegriffe, man nennt sie Ideologien. An die haftet man sich und sagt, wenn man das alles nun tut, dann wird die Welt neu, dann wird sie besser, dann wird sie schöner, dann lösen wir die Schwierigkeiten. Und eins der Modeworte unseres Jahrhunderts ist die Solidarität. Das ist ein Kampfbegriff aus der Revolution von Karl Marx. Ach, die Kali-Kumpels sind für die Presse nur so lang interessant, wie das die interessanten Nachrichten bringt und die Auflagen steigert und dann sind sie wieder vergessen. Solidarität gibt es nicht. Und Solidarność war nur so interessant, bis Lech Walesa Präsident war. Und dann sagt er, jetzt machen wir unten weiter, nicht? Also, ob Solidarität gibt, darum handelt es sich in unserer Geschichte schon, damals 1000 Jahre vor Christus. Als dieser König Nahasch seinen Eroberungskrieg macht, der Ammoniter belagert diese Stadt, die da ganz isoliert im jenseitigen Gilead-Land liegt. Und die Leute sagen, ist ja ganz wie in unseren Tagen, das war so ein Katz-und-Maus-Spiel. Dürfen wir nicht nochmal zu unseren Brüdern von Israel schicken? Und die Brüder, die werden sich doch unser erbarmen. Und der Nahas sagt, Brüder, sagt er, das gibt es nicht in der Welt. In der Welt gibt es keine Solidarität, sage ich jetzt mit meinen Worten. Und die Bibel bestätigt das. Jeder schaut nur auf seinen Weg. Also nicht, dass Sie meinen, ich würde die Welt jetzt schwarz in schwarz zeichnen, sondern prüfen Sie mal die Weltgeschichte. Da ist sich jeder selbst der Nächste. Und in unserem 20. Jahrhundert am Ende ist der Egoismus fast zur ethischen Norm geworden. Gut ist, was mir nützt und meiner Lust dient. Ich habe Angst, was auf unsere künftigen Generationen kommt. Wenn man jede Verpflichtung ablehnt, das, was mit Menschenrechten noch deklamiert wird, ist ja nur noch ein fossilienhafter Rest aus dem Christentum. Es gibt ja kein Menschenrecht. Wer die Natur als die Leitnorm erwählt, der muss auch das Faustrecht des Löwen oder des Geiers als das Menschenrecht dulden. Der sich eben seine Beute holt, da siegt der Stärkste. Gibt es in unserer Welt doch noch etwas anderes, dass man füreinander einsteht? Gibt es noch etwas anderes als das, dass eben doch der Schwache der Betrogene ist? Der wird in die Wand gespielt. Über den gehen die anderen hinweg. Das gibt's, wenn der Geist Gottes über Menschen kommt. Und das erzählt die Bibel. Wenn der Geist Gottes über Menschen kommt. Nicht, dass sie aus dem Saul einen Helden machen, sondern der Saul war ein Mensch, der sich für seine Brüder einsetzt. Der fühlt mit den Bedrängten mit und sagt, das geht doch mich an, lässt alles liegen und stehen. Das ist nicht menschlich. Menschlich wäre gewesen, hätte er gesagt, ach die armen Leute, hoffentlich kriegen die Unterstützung von irgendjemand. Oder er hätte geweint, wie es folgt, das ist ein Zeichen der Hilflosigkeit. Aber dass ein Einzelner handelt, er hätte doch sagen müssen, was soll ich schon tun? Ich mit meinem Pflug richte nichts aus. Er hatte nur seine Rinder und die nimmt er. Und mit diesen Rindern fängt er an, einmal anderen aufzurufen, zerstückelt sie und sagt, los, wir gehen und befreien unsere Brüder und setzen uns dafür ein. Ich will das nochmal kurz erklären, wie das ist, wenn der Geist Gottes übereinkommt. Bei Christen gibt es auch so eine Meinung, dass man dann irgendwie ganz anders sein müsste als normal. Das stimmt gar nicht. Der Saul war sehr normal. Auch nachdem ihm Gott ein anderes Herz gegeben hat. Er hat weiter seine Felder bestellt, ging hinter den Rindern her und pflügte, er tat seine Tagesarbeit. Ob es ihm Spaß machte oder nicht. Und das ist ein Kennzeichen des Heiligen Geistes, dass wir treu sind in unseren irdischen Verpflichtungen. Heute meinen manche gerade umgekehrt sei es, wenn man irgendwas Extravagantes tut. Nein, das macht uns treu, auch in den Familienpflichten, in den Berufspflichten, in allem. Aber man ist wach, wo kann ich mit meinem Leben was tun? Da, wo mir es Gott vor die Hände legt. Das ist typisch, dass das auch Samuel zum Saul sagt, tu, was dir vor die Hand kommt. Du musst nicht um den ganzen Globus chatten, sondern tu, was dir vor die Hand kommt. Die großen Dinge legt dir Gott vor die Füße. Und wirke dort in seinem Namen. Ach, das ist wunderbar, wie der Saul plötzlich handelt und sagt, ich will für meine bedrängten Brüder einstehen. Wie ihn das bewegt und treibt. Ich sagte, wie hoffnungslos ist die Welt. Ich weiß nicht, wo die Welt ihre Hoffnung her hat. Ich bezweifle auch, dass die Welt sich selber erlösen kann. Was unsere Welt braucht, sind viele, viele Menschen, die nicht bloß den Namen Christ auf ihrem Leben stehen haben, sondern die verwandelte, bekehrte Menschen sind. Also das, was ich am Anfang sagte, die Gott vertrauen im Glauben, das ist nur das eine, deren Leben auch umgekrempelt ist, wo der Geist Jesu die Mitte bildet. Das heißt doch, wo nicht mehr mein Ich auf dem Thron sitzt, sondern Jesus der Herr ist. Wo er mein Tun, Denken und Handeln bestimmt, nach meinen Wünschen. Das ist beim Saul geschehen. Und da hat die Welt Hoffnung, wo es wieder echte Christen gibt. Jetzt möchte ich den nächsten Punkt anfügen. Ich ordne es einfach so, damit wir nicht uns verlieren. Mein Herz geht durch und ich wollte dann Ihnen noch viel mehr sagen. Ich muss mich beschränken. Wer das neue Herz hat, der wirkt Großes. Also, wenn man das so hört, da sagt jetzt einer, ich möchte mit meinem Leben auch mal was Großes. Ich möchte ein David werden oder ich will ein Paulus werden oder ich will ein Petrus werden. Falsch. Denn diese Leute, wenn Sie es mal genau in der Bibel studieren, die waren ja ganz normale Leute. Der David hatte nur seine Schleuder in der Hand und seine Hirtentasche.
ganz normale, schlichte Leute. Bleiben Sie, was Sie sind. Wer bei dem David dann das Problem, als er die Rüstung Sauls anziehen wollte, ihm nicht passte, das hat gar keinen Wert. Bleiben Sie, was Sie sind. Bleiben Sie natürlich und so, wie Sie es mit Ihren Worten, mit Ihren Gedanken so ausdrücken können, auch was Sie für Gott wirken wollen. Machen Sie so an Ihrem Platz. Ich muss mich immer wieder freuen an Ihnen. Ich wundere mich, wie Sie das als Gemeinde auch tun. Ich bin da immer wieder bewegt, wie viele Dienste in der Welt wir angehen können. Ist ja alles gar nicht organisiert oder groß gemacht. Ach, durch die Jahre hindurch, ob das Slumbewohner in Südafrika waren oder Inhaftierte in Russland oder Rauschgiftsüchtige in Herbstein oder Krankenhäuser in Tansania oder Pakistan oder Schulen in Jordanien. So haben wir vor vielen Jahren einmal angefangen, einfach da, wo wir gemerkt haben, da können wir mit unseren Gaben etwas helfen. Und da will Gott was Großes tun. Und es war gar nicht groß. Wir sagen, wir haben doch nur vom Überfluss gegeben. Aber Gott hat gewirkt. Sehen Sie, ohne das ist alles umsonst. Ich habe heute die Predigt überschrieben, ganz schön mutig. Ja, das ist. Der Einzelne sollte sagen, aber ich will jetzt handeln. Wir fangen einfach an. Wir klagen nicht lange und wir schimpfen nicht lange. Wir machen einfach an unserem Platz etwas. Und ich wünschte mir, dass heute nach dem Gottesdienst jemand sagt, jetzt fange ich bei mir mit einer Kinderstunde in unserer Siedlung an. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber lasse mich beraten und da sammle ich so ein paar Ausländerkinder und denen erzähle ich biblische Geschichte und mache denen Kakao. Und, wissen Sie, oder irgendeiner sagt, und ich mache einen Hauskreis oder ich, was Sie tun, ich schaffe hier oder dort mit meinen Gaben mit, ganz schön mutig. Aber ich vertraue auf Gott. Ich habe vor ein paar Sonntagen hier was erlebt, ich glaube, die Leute sind jetzt unter uns, da spricht mich jemand an, ich kannte sie gar nicht mit Namen, die sagen, muss ich Ihnen noch sagen, vor 11 Jahren haben Sie uns ganz arg geholfen. Was habe ich gemacht? Sie haben mir am Telefon eine Adresse gesagt. Und die haben uns helfen können. Seitdem ist unser Leben neu. Sie haben am Telefon eine Adresse gesagt. Und Gott hat gewirkt. Sagen Sie bloß, das sei eine Tat von mir gewesen. Wenn das gelingt, dass Gott unsere ganz kleinen Dienste, die irgendwo geschehen, so zwischen Tür und Angel, so füllt, wenn wir wirklich Werkzeuge Gottes sind, aber Jesus sagt, Reben am Weinstock, dass seine Kraft in uns wirksam werden kann. Ich möchte auch noch was klarstellen, weil Jesus das ausdrücklich tut. In Gethsemane hat ja Jesus klar gesagt, stecke dein Schwert in deine Scheide. Nicht, dass sie meinen, sie müssen es wie Saul machen. Nicht? Mit dem Schwert reinschlagen, das nicht. Und mir tut es jetzt auch richtig leid, dass wir nicht die ganze Souls-Geschichte noch lesen können, bis er zur Hexe von Endor geht und wie er untergeht auf den Gilead-Bergen dann. Auf diesen Gilead-Bergen, bis diese Männer von Jabesch kamen und jenen letzten Freundesdienst an Saul taten, müssen Sie lesen, in Bethshean, in der ausgegrabenen Stadt Bethshean, am Philistertempel, Heidengötzentempel, den geköpften Leib des Saul runtergeholten ist, Jonathan, haben beerdigt. Das ist ein schönes Liebeszeichen, das dann noch sichtbar war. Die Leute haben nie vergessen, was der Saul für sie tat. Und doch war er einer, der am Ende von Gott wegfiel. Warum denn? Weil der Saul an dieser Stelle es nicht aushielt. Und das ist uns zur Warnung geschrieben. Wir werden am nächsten Sonntag noch mehr davon reden können. Dass er sich selber an diese Stelle rückte. Und nicht mehr der schlichte Bauernjunge war, der nur aus Gnaden Gottes Hilfe erfuhr. Da kam der Stolz, der Ruhm vor den Menschen. Passen Sie da auf, wo in unseren Tagen wieder gemeint wird, man müsste das so groß machen, so mächtig, dass alle Menschen von uns reden. Nein, nein, da weicht Gottes Segen. Ganz schön mutig. Damals war es noch in Gibea. Da war noch in Gibea eine Schildwacht der Philister. Und es wird nachher nämlich auch interessant, als die Philister, die dann Saul ja bekämpft, die Hauptfeinde Israels, die sogar in den Bergen überall ihre Garnisonen hatten und zur Erntezeit alles leer plünderten. Als dieses Philister den Saul bekriegen, da hat ja der Jonathan plötzlich die große Heldentat getan in Michmas. Der Jonathan sagte zu seinem Waffenträger, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Das werden Sie immer wieder erleben. Da erleben es 14-Jährige neben ihnen, sagen, ich habe es erlebt, bei Gott ist Hilfe. Und wer auf ihn traut, der wird nicht enttäuscht, das ist das Geheimnis. Und das macht man, diese Erfahrung macht man nur, wenn man so ganz der ganz im Vertrauen auf Gott nur durch den Glauben zu ihm kommt. So ist Paulus hinausgezogen in diese weite Welt, so ist David dem Goliath entgegengezogen, als der Goliath gerüstet vor David stand. Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich komme, hat er gesagt, jetzt kommt der David. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Ich bin nur ein schwacher Mensch. Aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. Ich sagte, ich wünsche Ihnen, dass Sie Erfahrungen mit Gott machen, in all dem, was Sie jetzt bedrängt. Das ist mein letzter Punkt. Gottes Geist will heute ohne Unterlass wirken. Es geht um den Heiligen Geist. Er will ohne Unterlass bei Ihnen wirksam sein. Auch an diesem Tag. Er will Sie erfüllen, er will mit Ihnen gehen, dass das uns durchströmt und das in allen irdischen Verrichtungen, und das ist heute oft nicht klar, so in allem, was ich tue, in meinen Worten, in meinen Werken, Christus etwas Bleibendes machen kann, so wie Saul einfach damals das spontan wirken konnte für den Herrn. Da kamen ja seine Freunde und sagten, du, da waren doch ein paar, die haben über dich gelästert. Jetzt zeig mal denen, dass du König bist. Es war für Israel immer die Versuchung, dass das Menschliche, die Bibel sagt immer das Fleischliche, also das meint, das was so stolz ist, dass das durchgeht und es nicht mehr geistlich bleibt, von Gott abhängig. Sie wissen, was ich damit meine? Sie sagten, zeig doch mal denen, wer jetzt Herr im Haus ist. Bring sie um. Und der Saul noch ganz in der Gnade, da war er noch nicht gefallen, sagt, heute an diesem Tag, wo der Herr heil gewirkt hat, sagt ich, das habe ich eben gemacht. Das sind meine Begabungen, hätte ich auch noch so ausdrücken können. Der Herr hat heil gegeben. Alles, was geschieht, ist nur der Herr. Ist alles, was wir wirken, seine Güte, seine Größe, seine Wunderkraft, da braucht man sich nichts drauf einbilden, da braucht man nicht stolz drauf sein. Aber man kann damit rechnen in allen Stunden. Es wird da später auch erzählt in einer Geschichte, wieder beim David, wie der Sohn Sauls, Jonathan, in die Wüste geht, als David verfolgt war, und ihn stärkte in Horesha. Ich habe diesen Ort Horesha mir nie eingeprägt gehabt, bis durch einen Brief, den ich einmal bekommen habe, von solchen bedrängten Christen in der Sowjetunion, die damals in der kommunistischen Verfolgung so litten, da schrieben sie, wir haben unser Horesha erlebt. Und da habe ich mal in der Bibel gesucht, was ist denn Horesha? Da ist der Jonathan gekommen zu David und hat gewusst, der David ist in dieser schweren, langen Zeit der Anfechtung, sicher auch mürbe im Glauben, das heißt, und stärkte sein Vertrauen in Gott. Das brauchen wir auch, unser Horesha. Wo jemand kommt und sagt, ich möchte ein Vertrauen in Gott stärken. Ich möchte ein Vertrauen in Gott stärken, auch in einer schweren Leidenszeit, auch in Anfechtungen, in Nöten. Haben Sie solche, die Sie stärken, die Sie aufrichten, die immer wieder den Punkt zeigen und sagen, darauf kommt es an. Ich glaube auch in allen christlichen Diensten, wenn ich an unsere Diakonie denke, wie schnell wird eine Diakonie eine wirkungslose Bürokratie? Das Rotkreuz viel wirksamer noch schafft. Oder unsere Missionswerke. Wenn nicht der Geist Gottes drin wirkt, und da braucht es immer wieder die Erneuerung, immer wieder die Umkehr, dass Menschen da sein müssen, die ihr Vertrauen in Gott stärken, wie dieser Saul, die da kommen und sagen, der Herr hat mich gesandt, anders kann ich gar nichts tun. Sie können sagen, das ist eine wunderbare Siegesgeschichte, eine wunderbare Siegesgeschichte. Und trotzdem, die ganze Sauls-Geschichte ist eine unheimliche Geschichte. Wie dieser Saul nachher zerbrochen ist an sich. Ich habe immer wieder Angst, dass in unseren Tagen die Christenheit Gott verliert. Vor lauter sich selber. Wir machen das irgendwie mit unseren Tricks und Methoden und allem. Ach, wissen Sie, wo einzelne Menschen sind, die Gott trauen, kann Gott viel wirken. Und sonst steht man im Streit mit ihm und scheitert an Gott. Und Gott wird zum Feind und zerstört alles. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Ach, diese Geschichte von Saul, die hat mich wieder ganz neu ermutigt. Und ich will es Ihnen zusprechen. Tu, was dir vor die Hände kommt. Einfach. Vertrauen Sie ganz auf den lebendigen Gott. und nehmen Sie alles, was Sie jetzt bedrängt, hinein in seinen Dienst, nur für dich. Und lassen Sie sich dieses neue Herz geben, wo es nicht mehr um Ihr Ich geht, sondern nur noch um die Sache Gottes. Und sagen, Herr, nur das soll mir wichtig sein. Deine Pläne, deine Gedanken. Ich will in dieser Welt dienen. Dann hat die Welt eine Hoffnung. Dann geschehen Ermutigungen weit hinaus in diese Welt. Dann gibt das anderen Menschen wieder Hoffnung und Zuversicht. Man wollte jetzt das ganze Alte Testament auslegen, aber ich höre jetzt auf. Ich denke nur noch an den Josua. Wo ihm also dieses schwere Amt übernehmen von Mose nur gesagt wird, bleib im Rahmen des Wortes Gottes. Bleib ganz treu da drin. Und dann, der Herr ist mit dir in allem, was du tun wirst. Welch eine herrliche Zusage. Was ist das groß? Ich weiß sonst nichts, was unserem Leben Inhalt und Mitte geben kann. Der Herr segne Sie. Amen.